ARD. Es ist ein gruseliges Szenario. 1945 am 16. Juli. In der verlassenen Wüste von New Mexico wartet auf einem 30 Meter hohen Metallgerüst eine Stahlkugel auf ihren Einsatz. Massiv, 2 Meter im Durchmesser. Die erste Atombombe der Geschichte. Ihr Codename Gadget, was so viel heißt wie Spielerei. Aber eine Spielerei ist das Ganze nicht. Das wissen auch die zig beteiligten Wissenschaftler, Ingenieure und Militärs, die zusehen, als die Bombe zündet. Plötzlich erstrahlt die Landschaft in gleißendem Licht. Im Zentrum der Explosion mehrere Millionen Grad Hitze. Druck- und Schallwellen breiten sich aus. Schließlich erscheint am Horizont ein gigantischer Atompilz. Was war drin in dieser ersten Atombombe? Welche radioaktiven Elemente? Und was ist daraus entstanden? Astrophysiker Dominik Koll ist gerade dabei, das herauszufinden mit einer von ihm mitentwickelten Methode.
Es ist sehr exotisch, weil die Methode, die wir verwenden, die ist zwar weit verbreitet, damit kann man zum Beispiel Mumien datieren, aber die Verwendung ist wirklich eine Nischenanwendung. Wir sind aber führend in diesem Bereich.
Und deshalb auch gefragt, wenn es jetzt darum geht, nicht nur Sternenstaub zu untersuchen, sondern eben auch der ersten Atombombe auf die Spur zu kommen. Also auf die Spuren, die davon noch da sind. Schwierig daran, Dominik ist Postdoktorand, seine Stelle also befristet und nicht immer laufen Projekte so schnell und ideal, wie man sich das wünscht.
Man muss mit niederschmetternden Ergebnissen leben, man muss damit leben, dass man keine Stellensicherheit hat. Und ich denke, die Begeisterung hält einen in der Forschung.
Ach ja, dass Dominik da überhaupt heute ist in der Forschung, das hat er seinem Physiklehrer am Gymnasium in Vilshofen zu verdanken. Der nimmt ihn damals bei einem Berufsorientierungsabend beiseite, den Buben aus dem wenige 100 Einwohnerdorf Oberigelbach hinter Passau, und meint, du wirst nicht Spengler wie der Papa, du wirst Physiker.
Das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt weiß ich, was ich machen möchte, weil jemand Vertrauen in mich gesetzt hat.
Inzwischen ist Dominik in der ganzen Welt unterwegs, in Australien und in der Antarktis, auf der Suche nach Sternenstaub. Er träumt sogar davon.
Die Proben aus der Tiefsee zu holen, ist schon so ein kleiner Traum.
Und haut auch schon mal die Kollegen von der NASA an, um ein paar Körnchen Mondgestein zu bekommen. Und jetzt will Dominik eben herausfinden, was war genau drin in der ersten Atombombe, damals 1945. All das wird er uns gleich erzählen, als einer der ganz wenigen, die das können. Denn seine Forschungsrichtung ist besonders nischig. Ihr hört Science Tea Time, der Podcast, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit mir Tee trinken und erzählen vom ruhmreichen Leben oder knallharten Überleben in der Forschung. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Dominik Koll, der als Physiker und Chemiker herausfinden will, was steckt in Sternenstaub und wie wirkt die erste Atombombe bis heute nach. Aber möglicherweise ist Dominik kurz davor, seinen Job zu verlieren. Warum? Auch darum geht's heute. Ich bin Caro Matzko. Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass du da bist, Dominik. Einen Tee hast du dir schon ausgesucht. Ja. Ich habe mich gewundert, dass du Beeren-Vanille nimmst. Das habe ich irgendwie nicht erwartet, aber es ist sehr sympathisch. Der Fokus deiner Forschung liegt jetzt auf nuklearer Astrophysik und Umweltphysik. Interessant finde ich ja deinen Werkstoff, zum Beispiel Atome im Sternenstaub suchen. Stimmt es eigentlich, dass wir Menschen, also ich auch jetzt hier, wie ich hier sitze, aus Sternenstaub sind?
Ja, wir sind aus Sternenstaub. Die Elemente in unserem Körper kommen aus zwei verschiedenen Orten im Universum. Das eine ist der Urknall. Dort entstehen die leichten Elemente. Wasserstoff zum Beispiel im Wasser. Ein Teil des Wassers ist Wasserstoff. Und Helium, Helium als Edelgas, befindet sich jetzt nicht wirklich in unserem Körper. Und alle anderen Elemente kommen aus Sternen.
Wie kannst du diesen Sternenstaub identifizieren, dass es Sternenstaub ist?
Also da muss man grundsätzlich erstmal unterscheiden, was verstehen wir unter Sternenstaub. Das eine ist, also der kosmische Staub, der vor allem aus dem Asteroidengürtel zu uns kommt, der kommt tatsächlich regelmäßig auf die Erde, verteilt sich gut und den kann man auch gut nachweisen. Diese Art von Sternenstaub, die ich untersuche, der stammt aus einer kürzlichen Sternexplosion, ist also sogenannter frischer Sternenstaub. Und den kann man dann nachweisen durch dessen radioaktive Elemente, die so auf der Erde nicht vorkommen würden. Und der ist noch einmal viel seltener als dieser normale Staub, der aus dem Asteroidengürtel zu uns kommt.
Wie wichtig ist diese Begeisterung für dich, um auch eine Resilienz gegen Misserfolg zu entwickeln?
Ich glaube, für Forschung ist Begeisterung alles. Also wenn jemand nicht begeistert ist in der Forschung, dann denke ich, hat man keine Zukunft. Man muss mit niederschmetternden Ergebnissen leben. Man muss damit leben, dass man keine Stellensicherheit hat. Und ich denke, die Begeisterung hält einen in der Forschung.
Jetzt stelle ich mal eine ketzerische Relevanzfrage. Ja? Also ich meine, wir haben sehr große Herausforderungen auf diesem Planeten. Wir haben Hunger, wir haben Dürre, Überschwemmungen, wir haben Klimawandel, wir haben schreckliche Auseinandersetzungen kriegerischer Art. Sollte man sich da nicht lieber damit beschäftigen, anstatt sich jetzt mit dem All und dem Sternenstaub, der auf uns runterregnet? Also was entgegnest du, wenn jemand so eine Frage stellt?
Naja, also es stimmt schon. Also die gesellschaftliche Relevanz ist anfangs nicht unbedingt klar ersichtlich, weil es sich um Grundlagenforschung handelt. Ich möchte aber entgegnen, dass gerade in diesem Bereich Grundlagenforschung so, so wichtig ist, weil es sich um Fragen handelt, eben wie ist alles entstanden und wie sind wir auch entstanden als Menschen und als Menschheit? Und vor allem auch, hat das All mit uns was zu tun und wie entgegnen wir diesen Gefahren, die auch lauern können? Also Sternexplosionen können zu Aussterbe-Events führen.
Ja, also, das klingt fürchterlich. Ich möchte dieses Event nicht besuchen.
Richtig. Und auch um Gefahren abschätzen zu können, ist diese Forschung gut. Aber viele neue Entwicklungen und Fortschritte in der Gesellschaft wurden erzielt durch die Grundlagenforschung. Also da gibt es eben zahllose Beispiele, das Internet zum Beispiel, was am CERN entwickelt wurde. CERN war Grundlagenforschung in der Teilchenphysik und der Kernphysik, aber es wurden dann neue technologische Fortschritte erzielt, die dann eben zu Dingen wie Internet, Smartphones und so weiter geführt haben.
Jetzt hast du uns Proben tatsächlich mitgebracht.
Ja.
Wo kommen diese her?
Also ich habe heute mitgebracht, das sind Tiefseeproben und zwar im Genauen nennen sich die Ferromanganknollen oder Krusten. Und diese Ferromanganknollen, die sind gesellschaftlich auch sehr, sehr relevant, weil diese in der Zukunft abgebaut werden sollen von großen Firmen, die das als Rohstoff der Zukunft verwenden wollen. Aber die Umweltauswirkungen sind überhaupt nicht bekannt. Für mich persönlich haben sie eher forschungsrelevant.
Weil so viel drinsteckt, was noch niemand so richtig weiß. Dominiks Proben, muss man dazu sagen, stammen von etlichen Ecken und Enden der Welt. Du holst die aus der Tiefsee, findest sie im arktischen Schnee oder in Mondgestein. Theoretisch kann Sternenstaub ja auch im Hausstaub sein.
Ja, genau. Also Proben für mich müssen ein paar Kriterien erfüllen. Nämlich, sie müssen entweder sehr, sehr sauber sein, dass ich diesen Sternenstaub auch finden kann. Da kann ich zum Beispiel in die Antarktis gehen und dort Eisbohrkerne untersuchen. Oder die Proben sammeln den Sternenstaub über sehr lange Zeit auf und sozusagen konzentrieren den Sternenstaub in einer kleinen Probe auf.
Wie so ein Sternenstaubmagnet.
Genau, wie ein Magnet, ein Schwamm oder ein Filter. Und in der Tiefsee passiert genau das, weil diese Proben in der Tiefsee, die entstehen aus dem Meerwasser, ganz, ganz ähnlich wie in Tropfsteinhöhlen diese Stalaktiten und Stalagmiten entstehen. Mhm. Nämlich im Meerwasser sind Mineralien gelöst und die können dann ausfallen und werden fest als Stein am Meeresboden. Und wenn natürlich Sternenstaub auch im Meerwasser gelöst ist, finde ich dann Spuren davon in diesen Proben.
Mhm. Also ich stelle mir das toll vor, auch direkt mit vor Ort zu sein und diese Proben zu suchen, auf einer Bohrinsel im wildtosenden Meer oder im ewigen Eis. Zieht es dich da auch hin oder bist du lieber in Dresden im Labor?
Ich würde tatsächlich gerne einmal auch die Proben selber sammeln. Also Antarktis ist eine Möglichkeit, das andere auf dem Forschungsschiff, die Proben aus der Tiefsee zu holen, ist schon so ein kleiner Traum. Ich arbeite auch mit Kollegen zusammen, die das regelmäßig machen. Das heißt, vielleicht in der Zukunft erfüllt sich dieser Traum auch mal. Bisher allerdings, muss ich sagen, stehe ich eher im Labor und nehme dann die Proben in Empfang, bewundere sie, dass sie so toll sind und so schön sind und mache dann dort Chemie und Physik mit diesen Proben.
Jetzt versuche ich mal, den Hörerinnen und Hörern diese Proben zu beschreiben. Also es ist wirklich schwierig. Ja. Das gestehe ich, habe ich erst gedacht, wäre ein Hundehaufen, weil ich bin Hundebesitzerin und wenn ein Hundehaufen länger draußen liegt, sieht der exakt so aus, so ein bisschen angetrocknet. Was ist dieser Boller?
Ja, das ist diese Ferromangan-Knolle. Und ich würde es anders beschreiben. Ich würde es eher beschreiben, es erinnert mich an ein Trüffel tatsächlich. Und
so kann man es auch sehen. Wesentlich netter.
Und wenn man ihn anfasst, er fühlt sich auch so an. Er ist super leicht, er hat eine sehr, sehr geringe Dichte und ist im Prinzip ein Metallerz, also gar nicht so steinig, wie man es erwartet.
Darf ich meine Hand
nehmen? Natürlich. ist also gar nicht so steinig, sondern eher eben besteht hauptsächlich aus Eisen und Mangan. Deswegen ist es auch so interessant, diese Proben abzubauen, um eben die Metalle daraus zu gewinnen.
Ich bin jetzt beruhigt, ich rieche gerade dran. Das
es
ist weder nach dem einen noch nach dem anderen. Nein, gar nicht.
Ja. Und das ganz Spannende ist, also an der Oberfläche ist ganz diese
rau.
Probe, ja, ist sie rau und sie ist jung. Also das ist quasi, die Oberfläche entspricht der Jetztzeit. Wenn ich aber jetzt in die Tiefe reinbohren würde, in das Zentrum von diesem kleinen Knubbel hier,
ja,
dann würde man in die Zeit zurückgehen, weil sie eben über Zeit wachsen. Und in der Mitte ist diese Ferromangan-Knolle ungefähr 5 Millionen Jahre alt.
Wow. Aber daran sieht man ja auch, wie langsam die wachsen.
Genau, also die Wachstumsraten sind eben wirklich sehr, sehr niedrig. Ist eines der langsamsten Prozesse auf dieser Erde. Nur Millimeter pro Million Jahre.
Gott, das ist ja wirklich eine totale Kostbarkeit, die ich hier gerade in der Hand halte damit.
Ja, und das ist genau das Problem. Wenn man diese natürlich abbaut und es braucht Millionen von Jahren, dass diese Knollen nachwachsen, ist das natürlich nicht sehr nachhaltig.
Dominik erforscht also auch Sternenstaub, der sich am Ende aus dem Meeresboden in der Tiefsee finden lässt. Aber woher genau stammt der? Von welchem der unzähligen Sterne da draußen im All? Und was sagt er uns?
Wir schauen uns Sternexplosionen an, die sehr nahe an der Erde passiert sind. Also wirklich in einem ganz, ganz engen Bereich um die Erde, ein paar 10 Parsec oder Lichtjahre als Entfernung. Und dort gibt es nur sehr, sehr wenig Sternexplosionen. Dadurch, dass es quasi die kosmische Nachbarschaft von unserer Erde.
Mhm.
Und was wir bisher gefunden haben, ist, dass nur 2 Signale von Sternexplosionen innerhalb der letzten 10 Millionen Jahre auf die Erde gekommen sind. Und wir wissen auch gar nicht genau, ob es sich um einzelne Sternexplosionen gehandelt hat oder ob viele Sternexplosionen innerhalb dieses Zeitraums beigetragen haben, die dann sozusagen eine Welle aus Sternstaub zu uns auf die Erde geschickt haben.
Wie ist denn das jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel mit Mondgestein arbeitest? Da hat man immer ja sofort das Bild im Kopf, da hüpft jetzt ein Astronaut, Neil Armstrong-mäßig im dicken weißen Anzug mit schweren Stiefeln über die Mondoberfläche und sammelt dann ein, was bei dir auf dem Labortisch landen wird.
Der Mond ist ganz speziell. Dadurch, dass ich auf dem Mond weder eine Atmosphäre noch Wasser noch sozusagen geologische Prozesse habe, lagert sich alles, was auf den Mond fällt, an der Oberfläche ab. Das heißt, wenn ich eine Oberflächenprobe vom Mond nehme, finde ich dort viel, viel mehr als in einer Schicht von meiner Mangankruste. Das heißt, dort findet eine sehr, sehr hohe Aufkonzentrierung statt. Der Nachteil am Mond allerdings ist, dass ich dort nicht weiß, wann ist es denn auf den Mond gekommen. Dadurch, dass sich eben alles dort an der Oberfläche sich sammelt, habe ich keine Zeitinformation mehr. Und deswegen haben wir eben diese ganz verschiedenen Proben aus der Antarktis, aus der Tiefsee, vom Mond, um eben ganz verschiedene Signaturen zu finden über die Zeit und über die Menge des Sternstaubs, der ankommt auf der Erde oder auf dem Mond. Und somit können wir nach und nach ein vollständiges Bild entwickeln, was eigentlich über die letzten Millionen Jahre in der Umgebung unseres Planeten eigentlich stattgefunden hat.
Aber wie fühlt sich das an? Erzähl mal.
Es ist so besonders, weil es eben nur sehr, sehr wenig Mondmaterial frei verfüglich gibt. Also man muss auch an die NASA rantreten und fragen, ja, könnten wir etwas Mond haben von den Apollo-Missionen. Und wenn man ein Forschungsprojekt hat, was den Kriterien entspricht, bekommt man das auch. Aber es ist natürlich also für mich heutzutage immer noch vollkommen absurd, solche Proben zu bekommen.
Was nicht verwundert, wenn der Kurier bei mir an der Tür klingeln würde, mit einem Päckchen in der Hand, bitte quittieren, hier ist das Mondgestein, da wäre ich auch schon gerührt und würde mich freuen. Allerdings bleibt es ja bei diesem erhabenen Moment nicht. Die Arbeit bei Dominik im Labor mit diesem ganz besonders empfindlichen Material ist sehr aufwendig.
Also ein typischer Tag, würde ich sagen, beginnt bei mir im Labor, um eben diese Proben chemisch aufzubereiten. Und wenn ich dann eine fertige Probe habe, dann gehe ich zu meinem Beschleuniger-Massenspektrometer. Das ist eine verhältnismäßig große Anlage. Also es ist nichts, was ich schön auf den Tisch packen kann, sondern es muss eine ganze große Halle füllen. Und dort analysiere ich dann diese Proben eben bezüglich deren Masse, deswegen auch Massenspektrometrie. Und um diese radioaktiven Elemente bestimmen zu können, muss ich eben erst alle anderen Elemente, die ich in meiner Probe habe, wegfiltern. Das heißt, diese Beschleuniger-Massenspektrometrie ist nichts anderes als eigentlich eine große Filteranlage, die alle möglichen Elemente wegfiltert, bis ich nur noch die Elemente am Ende analysieren kann, die ich auch analysieren möchte, insbesondere eben den Sternstaub. Ich suche wirklich einzelne Atome aus diesen Sternexplosionen. Und im Vergleich dazu habe ich Millionen über Millionen über Millionen andere Atome, die zwar ähnlich zu diesen Atomen sind, aber doch eben nicht aus der Sternexplosion stammen. Und die muss ich alle wegbekommen, sonst bekomme ich nie ein klares Signal von dieser Sternexplosion.
Also die Nadel in einem gigantischen Heuhaufen.
Es ist wirklich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und das Problem ist, dass der Heuhaufen ca. 50.000 Mal ein Fußballstadion voll ist mit Heu und ich versuche, eine Nadel zu finden.
Das muss man schon auch echt mögen, was du machst. Aber es ist toll.
Es ist spektakulär, und dass diese Maschine das innerhalb, also die Nadel findet innerhalb von einer Stunde, ist für mich nach wie vor unfassbar.
Ach so, so kurz ist es?
Ja, tatsächlich.
So schnell?
Es geht sehr, sehr schnell. Die Maschine ist extremst effizient im Suchen nach der Nadel im Heuhaufen.
Dominiks Forschung, die findet also nicht nur in Dresden statt, sie hat ihn auch schon ans andere Ende der Welt gebracht, nach Australien. Denn in seiner Doktorarbeit will Dominik herausfinden, ist da Sternstaub drin im arktischen Schnee? Und wenn ja, welcher und wie viel davon? Um das zu klären, muss er genau dorthin, nach Australien, genauer nach Canberra. Und das aus rein technischen Gründen.
Um diesen Sternstaub finden zu können, brauche ich eine ganz, ganz spezielle Maschine, die es weltweit heutzutage nur noch einmal gibt, nämlich eben in Canberra in Australien.
Du warst 3 Jahre in Australien und als Team im Labor wart ihr auch immer wieder gefordert, weil ihr musstet Naturkatastrophen überstehen und abwehren. Also ihr habt in den 3 Jahren Buschbrände erlebt, Hagelstürme, Überschwemmungen, alles gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Aber wie betroffen war jetzt konkret deine Uni?
Also ich würde sagen, die größte Katastrophe waren die Buschbrände. Es war so viel Rauch in der Luft und in der Stadt. Dadurch, dass wir in einem Reinlabor arbeiten mit Luftfiltern. Diese Luftfilter wurden durch den Rauch gesättigt und am Ende hat der Druck, der dann geherrscht hat, sozusagen die Luftfilter aus der Verankerung gerissen, ins Labor reingedrückt.
Nee.
Und dann damit ist auch der ganze Rauch ins Labor eingedrungen. Und das war natürlich ein großer Aufwand, das Labor dann wieder in einen Zustand zu bringen, dass man dort diese Spurenanalyse machen kann.
Das heißt, weil ihr auf diese reine Luft angewiesen seid?
Ja.
Gab es mal den Moment, wo du gedacht hast, ich schmeiße alles hin dort?
Sicherlich, ja. Also es gibt immer wieder Momente, wo man sich denkt, boah, es geht einfach nicht mehr. Was passiert noch alles? Also es ist wie biblische Plagen, die auf einen hereinprasseln. Und natürlich gibt es dann Momente, und ich denke, jeder Doktorand hat es in seiner Zeit einmal, dass er sagt, okay, ich schmeiße alles hin, ich mag nicht mehr. Warum nicht einfach einen normalen Job mit Sicherheit, mit geregelten Arbeitszeiten, geregelten Ablauf? Aber ja, am Ende überwiegt dann immer die Begeisterung und das Feuer für die Forschung und dementsprechend macht man weiter. Und ich bin auch froh, dass ich es durchgezogen habe, weil ich heutzutage immer noch happy bin, dass ich in der Forschung sein darf.
Ja, bist du. Und aber dass die so ein Teamzusammenhalt ist und so ein Team-Spirit, also da habe ich auch schon ganz andere Geschichten gehört. Da werden irgendwie Forschungsergebnisse oder Ideen geklaut, da werden die Ellenbogen ausgefahren. Da gibt es ein Red Race, wer veröffentlicht was, ist auf welchem Podium dabei, wer bekommt am Ende welche Stelle. Und das ist ja bei dir auch eine ganz wesentliche Frage. 2023 unterschreibst du beim Helmholtz-Zentrum in Dresden und wirst Postdoc. Super Jobangebot direkt nach dieser wilden australischen Buschbrandphase, von der du uns berichtet hast. Aber ist eine Stelle, bei der die Uhr tickt?
Na, die Stellen in der Forschung sind extremst umkämpft. Also wenn es um feste Stellen geht, die sind eben schon extrem rar. Ja, da werden auch die Ellenbogen ausgefahren und jeder versucht, sich so gut wie möglich zu positionieren, um feste Stellen zu bekommen.
Hast du da jetzt manchmal einfach auch Schiss? Vielleicht müsstest du ja auch mal mit deiner Freundin, mit der du jetzt in Dresden zusammenlebst, ja auch mal eine Familie gründen oder so. Also wie planst du deine Zukunft?
Ja, Zukunftsplanung ist extrem schwierig. Also dadurch, dass man nur befristete Stellen hat, solange man Postdoc ist und sozusagen jede Stelle wieder unsicher ist, ist eine langfristige Planung eigentlich nicht möglich. Also man plant typischerweise im Zwei-Jahres-Rhythmen, was natürlich gerade wenn es um Haus, Kinder geht, extremst schwierig ist.
Hast du einen Plan B? Also könnte es irgendwann sein, dass du doch nochmal in Oberigelbach stehst und dann die Spenglerei doch noch übernimmst? Oder kannst du dir das überhaupt nicht vorstellen?
Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also die Forschung ist also nicht nur meine Arbeit, sondern auch mein Leben. Also ich brenne dafür und ich werde alles dafür tun, in der Forschung bleiben zu können. Das heißt, ein Plan B, der dann wäre, aus der Forschung rauszugehen, existiert bei mir im Kopf aktuell noch nicht.
Als nächstes muss Dominik dann eigentlich eine feste, unbefristete Stelle bekommen. Sonst ist erstmal Schluss. Auch mit seiner Forschung an den Überbleibseln der ersten Atombombe, die 1945 bei einem Test in den USA gezündet wurde. Mit den Methoden, die er anwendet, kann er herausfinden, welche Spuren sie und auch die später in Kriegen eingesetzten Atombomben hinterlassen haben. Es ist allerdings schon so ein bisschen wie Detektivspielen.
Also gerade bei diesen großen Unfällen wie Fukushima und Tschernobyl, da wurden ja auch große Mengen an Radioaktivität freigesetzt. Und die Nachwehen von Tschernobyl findet man auch heute noch, auch in Bayern. Dementsprechend ist es wichtig, eine Spurenanalytik zu haben, die diese Spuren nachweisen kann und auch bewerten kann, wie groß der Einfluss auch heute noch auf die Gesellschaft ist.
Ich habe gelesen, ein Element, was da gefunden wurde, ist Trinitit. Oder ist das ein Mineral?
Das ist eher ein Mineral, ja. Also man muss sich vorstellen, bei dem Atombombentest, der Feuerball, dieser Atompilz, der entsteht, dieser Feuerball zieht die Umgebung nach oben wie ein Kamineffekt. Das heißt, in der Wüste habe ich viel Sand, der Sand wird hochgezogen, er schmilzt.
Also wir sind jetzt in New Mexico,
oder? Wir sind in New Mexico, genau, in Los Alamos. Und wenn eben dieser Sand hochgezogen wird in diesen Feuerball, schmilzt er und es entsteht Glas. Und dieses geschmolzene Glas beinhaltet dann aber auch die Fragmente dieser Atombombentests.
Das heißt, es hat aber auch dann letzten Endes Glas geregnet, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, vollkommen richtig. Also wenn man heute zu dem Ort geht, findet man immer noch Glaspartikel. Die sehen auch ganz charakteristisch aus, sind geschmolzen, haben auch Farben von rot bis grün, je nachdem wie die chemische Zusammensetzung ist. Die können von Münzen groß sein, können auch ein bisschen größer sein, je nachdem. Also das sind also typische, wie man sich eigentlich einen Stein vorstellt, aber mit geschmolzenem Glas im Stein drinnen. Und beinhalten aber auch eben die Bruchstücke und die Überbleibsel dieser Atombombe und sind dementsprechend auch radioaktiv. Das ist also ein neu erzeugtes Mineral, was eben nur durch diese extreme Hitze in dem Atombombentest entstanden ist, aus dem Sand und eben aus dem Material der Atombombe.
Und dem seid ihr auf der Spur. Also ich bin gespannt. Das könnte ein Höhepunkt in deinem Forscherleben werden. Was war denn eigentlich bislang dein absoluter Lieblingsmoment?
Ich würde sagen, mein absoluter Lieblingsmoment ist tatsächlich in München passiert. Also während meiner Masterarbeit habe ich Schnee aus der Antarktis analysiert für eben Sternenstaub. Und man muss sich das so vorstellen, man bereitet diese Proben über Wochen hinweg im Labor auf Und dann sitzt man vor dem Computerbildschirm und sieht, wie die Daten reinkommen. Und im Gegensatz zu vielen anderen physikalischen Experimenten sieht man direkt, was man gemessen hat. Und der Moment, als ich vor dem Computerbildschirm saß und sozusagen die ersten Signaturen von diesem Sternenstaub reinkommen sehe als Live-Daten, das war ein ganz besonderer Moment, weil man einfach weiß, okay, ich habe was gefunden, was vorher keiner gefunden hatte. Und das sind ganz, ganz besondere Momente, werde ich nie vergessen.
Schön. Was wünschst du dir für die Zukunft? Was wäre dein absoluter Traum? Die Wurst hinten an der Angel.
Na, ich möchte gerade im Astrophysikbereich noch einmal irgendwas finden, was man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Was man nicht wusste und was sozusagen die Tür aufmacht in eine neue Welt, ein neues Forschungsgebiet erschließt. Und wir arbeiten daran, sozusagen neue radioaktive Elemente messbar zu machen, die heutzutage überhaupt noch nicht messbar sind, um neue Phänomene im All nachweisen zu können. Und das wäre natürlich super toll, das miterleben zu dürfen, sozusagen wirklich an der Spitze dieser Forschung stehen zu dürfen und neue Dinge zu finden.
Es wäre doch schön, wenn so eine Messgröße nach dir benannt werden würde, Kollmeter oder so.
Das sind natürlich Momente, also man erwartet nicht, dass solche
Koll-Event.
Dass diese Dinge dann nach einem benannt werden, aber man freut sich umso mehr, dass man Dinge findet, die vorher nicht bekannt waren, und das sind spezielle Momente in der Forschung, wo man merkt, okay, man trägt zum Fortschritt bei.
Das freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank, dass du heute hier bei uns warst bei Science Tea Time.
Vielen Dank für die Einladung.
Dominik Koll aus der niederbayerischen Provinz ist nicht daheim Handwerker geworden, obwohl das auf der Hand gelegen hätte, sondern ist als Physiker in der Welt unterwegs und steht im Labor, um herauszufinden, wie das All funktioniert, was die erste Atombombe auf der Erde angerichtet hat und wie überhaupt alles Leben in den kleinsten Atomen zusammenhängt. Das war Science Tea Time, der Podcast, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erzählen von ihrer Forschung und ihrem persönlichen Weg in der Forschung. Wenn ihr Anregungen habt, jemand kennt, die oder der auch mal unbedingt in unserem Podcast erzählen sollte oder die ihr toll findet als junge Wissenschaftler oder angehende Forscherin, oder wenn ihr Lust habt, euch als junge Wissenschaftler oder Forscher vorzustellen und eure Arbeit, dann meldet euch. Dafür ist dieser Podcast nämlich da, für euch. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Science Tea Time wird produziert vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin Caro Matzko. Autorin Susi Weichselbaumer. Produktion Axel Fischer-Neuschwander. Chefinnen vom Dienst Ilka Knigge, Andrea Roth. Redaktion Corinna Benning. In der nächsten Folge spreche ich mit dem Astrophysiker Elias Mamudzic darüber, was passiert, wenn Sterne sterben. Bis dahin noch ein Tipp von unserem Team. Ein Thema, verschiedene Sichtweisen. Im Podcast Flexikon versorgen euch Steffi Banowski und Anne Radatz mit Klugscheißerwissen, mit dem ihr ordentlich flexen könnt. Hört euch schlau. Flexikon in der ARD Audiothek. Abonniert gleich Science Tea Time, damit ihr keine Folge verpasst, und empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns an scienceteatime@br.de. Die aktuelle Folge Science Tea Time gibt es immer in der ARD Audiothek.